SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Mittwoch. Der Deutschen Bahn steht wieder einmal ein Warnstreik bevor. Das Unternehmen hat jetzt bekannt gegeben, wie die Kunden am besten mit den Auswirkungen umgehen sollten. Zu dem Ausstand hat die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen. Er beginnt heute Abend um 22 Uhr und endet morgen Abend um 18 Uhr. Lars Hofmann.
Die Bahn selbst rechnet mit massiven Auswirkungen des Streiks. Das Unternehmen hat einen Notfahrplan für den Fernverkehr erarbeitet. Trotzdem werden viele Züge ausfallen, die fahren sollen, wenn möglich länger sein als üblich, damit mehr Menschen ans Ziel kommen können. Aber die Bahn rechnet mit so heftigen Auswirkungen, dass sie Reisende bittet, ihre Fahrt entweder abzusagen oder zu verschieben. Wer will, kann mit einem anderen Zug fahren, etwa nach dem Streik. Die Zugbindung ist auf jeden Fall aufgehoben. Aber neben dem Fernverkehr ist auch der Regionalverkehr betroffen, genauso wie die von der Bahn betriebenen S-Bahnen, zum Beispiel in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg oder in München.
Israel hat eine Razzia im größten Krankenhaus im Gazastreifen, der Al-Shifa-Klinik, bestätigt. Laut Militär fand in dem Gebäude eine gezielte Operation gegen die islamistische Palästinensergruppe Hamas statt. Es sei nur ein bestimmter Bereich betroffen. Ziel sei es, dass Zivilisten kein Schaden zugefügt werde. Im Keller der Klinik soll sich eine Kommandozentrale der Hamas befinden. Die USA können vermutlich erstmal aufatmen. Es sieht so aus, als wenn die drohende Haushaltssperre, der sogenannte Shutdown, erstmal nicht kommt. Das Repräsentantenhaus hat am Abend mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit wieder einen Übergangshaushalt beschlossen. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Die Abstimmung war eine erste Bewährungsprobe für den neuen republikanischen Vorsitzenden. Speaker Mike Johnson setzte sich damit gegen den rechten Parteiflügel durch, der drastische Etatkürzungen gefordert hatte. Jetzt muss das Gesetz noch den Senat passieren. Auch dort gilt die Zustimmung als sicher, obwohl viele Demokraten gerne gleich zusätzliche Hilfen für Israel und die Ukraine mit verabschiedet hätten. Aber für längere Verhandlungen bleibt keine Zeit. Bis Samstag 0 Uhr muss das Gesetz beide Kongresskammern passiert haben und von US-Präsident Biden unterschrieben sein. Der Überbrückungshaushalt sichert die Finanzierung eines Teils der Bundesbehörden bis zum 19. Januar, für den Rest bis Anfang Februar.
Die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, davon ist die Welt nach Einschätzung der UNO weit entfernt. Würden die Klimaschutzpläne umgesetzt, lägen die weltweit ausgestoßenen Treibhausgase 2030 2% unter dem Niveau von 2019. Um die Klimaziele zu erfüllen, müssten sie aber 43% darunter liegen. Die Treibhausgase gelten als Ursache für Klimaveränderungen, die Überschwemmungen und Hitzewellen verursachen. Erst der viele Regen, dann das Hochwasser bei uns im Südwesten. Gerade auch am Rhein machen sich die Folgen des Dauerregens bemerkbar. Bis morgen soll der Pegelstand des Rheins Höhe Karlsruhe auf bis zu 8 Meter steigen. Das entspricht dann der offiziellen Hochwassermarke 2. Was das bedeutet, darüber berichtet Leonie Fritz.
Am Rhein entlang, von der französischen Grenze bis etwa Speyer, kann das Wasser zwar über die Ufer treten, aber die Hauptdeiche wird es nicht überschreiten, also nicht in Wohngebiete oder Ähnliches fließen. Ein Hochwasser dieser Art kommt alle 2 bis 5 Jahre mal vor, um das ein bisschen einzuordnen. Trotzdem raten die zuständigen Behörden zu einem gewissen Gefahrenbewusstsein für den Fall, dass sich die Lage wieder erwarten verschärft. Leute, die in Rheinnähe wohnen, könnten zum Beispiel regelmäßig die Hochwassergefahrenkarten des Landes im Internet checken oder sich Warn-Apps wie Katwarn einrichten. Was vielleicht noch anzumerken ist, sind die Einschränkungen im Fährbetrieb. Die Fähren bei Leimersheim und Neuburg in der Südpfalz werden wegen des Hochwassers bis voraussichtlich Sonntagnacht nicht fahren, die Fähre in Altrip voraussichtlich aber schon. Den aktuellen Stand kann man aber auch einfach auf den jeweiligen Internetseiten nachlesen.
Fußballprofi Anwar Ghazi hat Rechtsmittel gegen seine Kündigung eingelegt. Bundesligist Mainz 05 hatte Ghazi wegen eines pro-palästinensischen Posts erst abgemahnt und später dann fristlos entlassen. Aus der Sportredaktion berichtet Holger Kühner.
Der 28-Jährige hat beim Amtsgericht Mainz eine Kündigungsschutzklage gegen Mainz 05 eingereicht. Darüber berichtet die Allgemeine Zeitung. El Ghazi reagierte damit auf die von Mainz 05 ausgesprochene fristlose Kündigung seines Vertrags. Nach einem pro-palästinensischen Social-Media-Post, in dem auch die Existenzberechtigung Israels in Frage gestellt wurde, hatte Mainz 05 den Spieler zunächst abgemahnt. Einer Pressemitteilung des Vereins, in der stand, er habe Reue gezeigt, hatte El Ghazi danach allerdings widersprochen. Mainz 05 reagierte darauf mit der fristlosen Kündigung.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es ziemlich windig, mal sind dichte Wolken am Himmel. Ab und zu gibt es ein wenig Sonnenschein, aber auch Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen heute Nachmittag zwischen 7 Grad auf der Schwäbischen Alb und 14 Grad an Rhein, Ahr und Lahn.
SWR aktuell Service.
Es ist die Traumvorstellung aller Menschen über 60, vielleicht auch schon davor, früher in Rente gehen und dabei nicht Abstriche machen zu müssen, sondern sogar noch mehr Geld verdienen zu können. Das geht, zumindest in diesem Jahr, denn es gibt eine Art Schlupfloch, das sich in diesem Jahr vor allem die Babyboomer zunutze machen können. Darüber habe ich mit Saidi Sulilato gesprochen. Er ist YouTuber und Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp. Das Ganze funktioniert ja durch die sogenannte Teilrente. Was ist dabei der Trick?
Letztendlich der Trick, dass die Jahrgänge 1958, 59 und 60 einen Teil ihrer Rente vor dem eigentlichen Rentenbeginn beziehen können, typischerweise 10%, und das noch während ihres Arbeitslebens beziehen können, also einfach normal weiterarbeiten können und dann später die volle Rente beziehen können, ohne Abstriche zu machen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben das durchgerechnet für jemanden 1958, der eigentlich nächstes Jahr, 2024, erst voll in Rente gehen würde. Wenn der jetzt 5 Monate vorher 10% seiner Rente vorab bezieht, dann kann er letztendlich 640 Euro ohne irgendwelche Abstriche, angenommen er ist Durchschnittsverdiener, beziehen und geht nächstes Jahr ganz normal in Rente, ohne irgendwelche Abstriche bei seiner normalen Rente machen zu müssen. Das kommt letztendlich daher, dass man sozusagen kann, die Abschläge, die normalerweise bei so einer Teilrente abgezogen werden, die sind im Moment ja so gering oder gar nicht vorhanden, sodass sich das für diese Jahrgänge in vielen Fällen lohnen kann.
Das hängt ja alles mit der Situation nach der Corona-Pandemie zusammen. Wie genau?
Es ist schon etwas kompliziert, aber letztendlich kann man sagen, dass ja während der Corona-Pandemie die durchschnittlichen Einkommen, damit auch das Durchschnittsentgelt der Rentenversicherten gesunken ist. Und das schreibt das System der gesetzlichen Rentenversicherung im Moment noch fort, obwohl in Wirklichkeit die Löhne schon wieder stark gestiegen sind. Und das heißt, wer dieses Jahr jetzt eben eine Teilrente dann zum 1. Dezember beantragt, der profitiert sozusagen, dass er, wenn er durchschnittlich verdient oder überdurchschnittlich verdient, von mehr Entgeltpunkten, von mehr Rentenpunkten, als es eigentlich gerechtfertigt wäre, weil eben noch sozusagen die niedrigen Bruttoeinkommen während der Corona-Pandemie zugrunde gelegt werden.
Die Teilrente bekomme ich also, auch wenn ich noch arbeite. Muss ich das denn extra mit meinem Arbeitgeber oder auch dem Finanzamt absprechen?
Absprechen in dem Sinne nicht, aber ich sollte auf alle Fälle in meinem Arbeitsvertrag stehen. In aller Regel wird da drin stehen, dass das Arbeitsverhältnis erst endet, wenn ich das Alter der Regelrente erreicht habe. Aber wenn da irgendwas drin steht, dass es mit irgendeinem Rentenbezug bereits endet, dann muss ich halt vermeiden, dass ich jetzt aufgrund, nur weil ich 10% Rente vorher bekomme, gekündigt werde oder letztendlich aus dem Arbeitsverhältnis ausscheide. Das müsste ich dann mit meinem Arbeitgeber absprechen. Der hat ja letztendlich keine Nachteile dadurch, dass ich da 10% Rente bekomme, aber dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Und ganz wichtig, ich sollte mich sowieso in jedem Fall zuerst von der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen, ob sich so eine Teilrente für mich derzeit lohnt.
Dieser Trick, der funktioniert ja nur in diesem Jahr. Warum das?
Weil letztendlich wird der Trick nächstes Jahr nicht mehr funktionieren, weil dann wieder die höheren Entgeltzahlen zugrunde gelegt werden und dann wird es in vielen Fällen so sein, dass ich für eine Teilrente beantrage, letztendlich doch wieder höhere Abschläge auf meine Vollrente bekomme und das wirkt sich ja dann über meine gesamte Rentenzeit aus und ist dann nicht von Vorteil, aber muss jetzt auch nicht in eine ganz große Panik verfallen. Man kann nämlich diesen Antrag auf Teilrente auch 3 Monate rückwirkend stellen. Das heißt, ich habe noch bis Februar nächsten Jahres Zeit, den Antrag zum 1. Dezember diesen Jahres rückwirkend zu stellen.
Sagt Saidi Sulilato vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Geld für Klima statt Corona. Berlin schaut heute nach Karlsruhe. Denn das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, entscheidet über die Politik der Bundesregierung. Konkret darüber, ob es in Ordnung war, Geld von einem Topf in den anderen zu schieben. Es geht um ganze 60 Milliarden Euro.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Von dem Urteil hängt viel ab. Von der Arbeit der Ampelkoalition, findet Oliver Neuroth, unser Hauptstadtkorrespondent.
So macht das doch eigentlich jeder von uns. Man hat Geld für eine bestimmte Sache eingeplant, braucht es dann aber doch nicht dafür oder nicht so viel und gibt es für etwas anderes aus. Dass das die Bundesregierung so gemacht hat, mit 60 Milliarden Euro aus einem Corona-Hilfstopf, die zum Klimatransformationsfonds wurden, regt Politiker von CDU, CSU auf und der Fall ist vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Selbst wenn das Urteil lauten sollte, der Geldtransfer war nicht okay, Projekte aus dem Klimafonds müssen gestoppt werden. Wir haben ja einen Christian Lindner als Finanzminister, der einfach mal in einem Zeitungsinterview sagt, ich habe einen Plan B für diesen Fall. Welcher das ist, verrät er nicht. Aber es klingt so, als könnte er irgendwo noch 60 Milliarden Euro auftreiben. Was auch immer die Richter in Karlsruhe heute entscheiden werden, klar dürfte doch sein, dass die 60 Milliarden für Corona, die man offenbar nicht gebraucht hat, trotzdem nicht völlig sinnfrei eingesetzt werden. Sie fließen in Klimaprojekte, nicht in goldene Wasserhähne im Bundeskanzleramt oder so etwas. Daher wäre es doch sinnvoll, liebes Gericht, wenn dieser Klimafonds nicht komplett rückabgewickelt werden müsste.
Die Meinung von Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio. US-Präsident Biden hofft darauf, dass sich die Beziehungen zu China künftig verbessern. Kurz vor einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte Biden, es wäre für ihn ein Erfolg, wenn beide Länder zu einem normalen Kurs im Austausch miteinander gelangen könnten. Das Treffen ist heute in Kalifornien geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC statt. Wegen eines bundesweiten Protesttages bleiben heute in mehreren Bundesländern viele Apotheken geschlossen, auch in Rheinland-Pfalz. Der Landesapothekerverband geht davon aus, dass sich die meisten der landesweit etwa 900 Apotheken an dem Protest beteiligen. Aus der Redaktion Landespolitik in Mainz, Gernot Ludwig.
Nach Angaben des Verbands sollen lediglich Nacht- und Notdienstapotheken geöffnet haben. Welche das sind, kann man zum Beispiel auf der Internetseite der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz nachsehen. Die Apotheker klagen unter anderem über Arbeitsverdichtung, ausufernde Bürokratie und zu geringe Honorare für verschreibungspflichtige Medikamente. Wegen dieser Schwierigkeiten hätten allein in den vergangenen 10 Jahren in Rheinland-Pfalz rund 200 Apotheken geschlossen, heißt es. Der Verband befürchtet, dass weitere Apotheken schließen werden, wenn die Politik nicht handelt. Einen bundesweiten Protesttag der Apotheker hat es zuletzt im Sommer gegeben.
Die tödliche Attacke an der Waldbachschule in Offenburg wird heute Thema im Innenausschuss des Landtags in Stuttgart sein. Baden-Württembergs Innenminister Strobel und der Offenburger Polizeipräsident Rieger werden den Ausschuss informieren. Mehr dazu von Knut Bauer.
Im Innenausschuss dürfte es auch um die Frage gehen, wie der 15-jährige Schüler in den Besitz der Waffe aus dem Umfeld seiner Familie gekommen ist. Er soll in der sonderpädagogischen Schule in Offenburg einen gleichaltrigen Mitschüler aus seiner Klasse erschossen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Eltern keine Waffenbesitzerlaubnis. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der mutmaßliche Todesschütze sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte er im Klassenzimmer auch einen Molotow-Cocktail entzünden, was ihm allerdings nicht gelungen ist.
Vergangenes Jahr im April hatte ein mutmaßlicher Reichsbürger im baden-württembergischen Boxberg auf Polizisten geschossen und zwei von ihnen verletzt. Heute Vormittag will das Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil gegen den Mann verkünden. Jens Niesing.
Lebenslange Haft hat die Bundesanwaltschaft für den 55 Jahre alten Angeklagten gefordert, wegen vierfachen versuchten Mordes. Die Verteidigung dagegen plädierte auf Freispruch. Ihr Mandant habe aus Notwehr und Panik gehandelt, um seinen behinderten Sohn zu schützen. Der Mann gilt als Mitglied der sogenannten Reichsbürgerszene, die die Bundesrepublik nicht anerkennt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei wollte im April vergangenen Jahres seine Wohnung durchsuchen, um ihm eine Pistole abzunehmen. Mit einem Schnellfeuergewehr habe der Mann plötzlich das Feuer eröffnet, zuerst 21 Schüsse auf Beamte auf der Terrasse abgegeben, anschließend von seinem Schlafzimmer aus weitergefeuert. Einen Beamten traf er laut Anklage in die Beine, einen weiteren hat er leicht verletzt. Dass es nicht zu tödlichen Verletzungen kam, sei nur dem Zufall zu verdanken. Im Haus des Schützen entdeckten die Ermittler ein Waffenlager mit Gewehren, Maschinenpistolen, tausenden Schuss Munition und Zubehör.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.